Die Taz ist eine Zeitung in den allerbesten Händen, nämlich denen ihrer LeserInnen. Hallo, mein Name ist Lana Wittig und ich leite bei der Taz die Genossenschaft. Denn die Taz gehört seit jeher keinem Konzern, sondern mittlerweile über 23.000 Leserinnen und Lesern. Und wenn auch Sie MiteigentümerInnen einer wahrhaft unabhängigen Zeitung werden wollen, besuchen Sie uns für mehr Infos auf www.taz.de/genossenschaft.
Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Wie berichtet man eigentlich aus einem Land, in dem es für Journalistinnen immer schwieriger wird zu arbeiten? Ein Beispiel dafür ist Russland. Seit der Vollinvasion der Ukraine im Februar 2022 existiert praktisch in Russland keine Medienfreiheit mehr. Die Bevölkerung informiert sich vor allem aus staatlich kontrolliertem Fernsehen. Und auch schon vor 2022 hat der Kreml es immer schwieriger für russische, aber auch für ausländische Journalistinnen gemacht, dort zu arbeiten. Mein Name ist Anastasia Snelli, ich bin Redakteurin im Auslandsressort und spreche heute im Podcast Fernverbindung mit Taz-Korrespondentin Inna Hartwig über ihre Zeit in Russland. Inna, du wurdest 1980 in der Sowjetunion geboren, hast dann seit 1992 in Deutschland gelebt und warst dann mit Unterbrechungen seit 2010 Korrespondentin in Moskau. Normalerweise rufen wir für diesen Podcast unsere GesprächspartnerInnen vor Ort an. Das ist aber eine etwas besondere Folge, denn du, Inna, hast Moskau vor einigen Wochen mit deinem Mann und deinem Kind verlassen und hast dann auch in der Wochentaz, das haben vielleicht auch einige gelesen, einen sehr, sehr bewegenden Brief geschrieben an Russland. Hallo erstmal, Inna.
Hallo.
Vielleicht magst du unseren ZuhörerInnen ein wenig erzählen am Anfang, wie es denn zu diesem sehr bewegenden und traurigen Abschied kam.
Das ist eine längere Geschichte beziehungsweise ein sehr schleichender Prozess gewesen. Ich wäre, glaube ich, nicht aus Russland gegangen, gäbe es den Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht. Aber da es ihn gibt und alles, was damit zusammenhängt, macht es das Leben einfach schwerer. Und seit Putin im Februar 2022 seine Spezialoperation ausgerufen hat, wie ja der Krieg in Russland genannt werden muss bis heute, hat sich unser Leben total verändert und es stellte sich eigentlich immer die Frage, bleiben wir oder gehen wir? Und lange Zeit war ich sehr überzeugt davon, dort zu bleiben, weil ich es wichtig finde, vor Ort zu sein, egal wie schwierig es ist, egal wie anstrengend es ist und wie mühsam es ist, auch an Gesprächspartner zu kommen, dachte ich, man muss da sein, damit man wenigstens auch beobachten kann. Man kann vielleicht weniger sprechen, wenn die Leute weniger mit einem sprechen, aber man kann es sehen und man kann die Stimmung spüren und man kann ja gewisse Nuancen auch spüren, was da vor sich geht. Aber irgendwann geht es an die Substanz, dort zu sein.
Hm.
Und es gab immer mehr neue Gesetze, repressive Gesetze. Es gab Situationen, die unangenehm waren für mich als Journalistin, aber auch für mich als Privatperson. Und so sammelte sich das einfach auf und irgendwann mal schien das einen wie ein bisschen zu erdrücken, dass man dann gesagt hat, es geht nicht mehr für mich, es geht nicht mehr für uns als Familie und das Kind soll das auch schön haben und es soll sich mit ihren mittlerweile 9 Jahren nicht Gedanken darüber machen müssen, die sich nicht mal einige Erwachsene machen, weil sie einfach ein sehr entspanntes Leben haben.
Dein Mann ist ja auch Journalist. Ihr habt ja beide dann auch aus Moskau aus gearbeitet. Vielleicht kannst du ein wenig erzählen, wie sich die Arbeit dort in den letzten Jahren verändert hat und was euch dort besonders belastet hat in der journalistischen Arbeit erstmal.
In der journalistischen Arbeit war es tatsächlich so, dass man immer weniger an Gesprächspartner gekommen ist, dass man immer weniger an Themen letztlich herangedrungen ist, die man gerne gemacht hätte, weil es die Gesetze verunmöglicht haben letztlich und weil die Menschen verstummt sind. Und ich kann zwar viel beobachten und ich kann auch mithören, was sie erzählen, aber wenn ich die Leute anspreche und sie sprechen nicht mit einem oder machen einen an, dann wird die Arbeit zumindest nach meiner Ansicht nicht das, was sie mal war. Und während das zum Beispiel früher, ich bin ja schon lange dort gewesen und früher waren Reisen in die Region ganz wunderbar, weil man erstens natürlich viel mehr und anderes gesehen hat als in Moskau und mit anderen Leuten ins Gespräch gekommen ist. Und die Leute haben sich gefreut, weil sie dann gesagt haben, komm mal mit, ich zeige dir mein Leben.
Mhm.
Und auch oft gesagt haben, unsere berichten nicht darüber, aber hier passiert das und das und endlich mal kommt wenigstens ein Ausländer und guckt sich das an. Und gerade das hat sich total geändert. In die Region zu fahren heutzutage ist zum Teil sehr riskant geworden und man findet dort so gut wie keine Gesprächspartner, weil viele Leute auch gegangen sind, die früher gesprochen hätten, viele Organisationen nicht mehr existieren oder nicht mehr existieren dürfen. Und wenn sie existieren, wollen sie das auch weiterhin und wollen sich dann mit einem Treffen mit einem ausländischen Journalisten das Leben nicht noch erschweren. Das ist ohnehin schwer genug. Und man ist in den Regionen nicht gern gesehen. Man ist total suspekt. Die Leute reagieren sehr skeptisch. Und die Behörden haben einen totalen Blick, so dass man tatsächlich immer wieder abwägen muss, kann ich dorthin, die Grenzregionen zum Beispiel sind nicht ohne und man arbeitet, was ich früher nie gemacht habe, auch mit Anwälten zusammen und bespricht sich mit ihnen, kann ich dorthin fahren, was passiert, wenn ich dorthin fahre, was passiert, wenn ich dorthin fahre und dort etwas passiert, wer kann mich unter Umständen bei der Polizei abholen oder noch schlimmer vor Gericht vertreten.
Du warst ja auch für eine Reportage vor knapp einem Jahr in Kursk, in der Grenzregion zur Ukraine. Und wie bist du da vorgegangen? Das war ja dann bestimmt auch sehr gefährlich.
Das war tatsächlich ein Fall, wo ich sehr, sehr viel auch mit einer Anwältin gesprochen habe und erklärt habe, was ist da. Es war nämlich eine sogenannte KTO dort ausgerufen worden, also eine konterterroristische Operation. Und da sind Journalisten nicht wirklich zugelassen. Man braucht eine Erlaubnis des Gouverneurs. Die habe ich damals bekommen. Das war für mich ein Punkt, dass ich dann sagte, okay, die wissen, dass ich komme. Und trotzdem war das, ich wollte da nicht so lange bleiben, weil nicht klar war, was da überhaupt vor sich geht. Ich bin sehr früh am Morgen aufgebrochen, bin mit dem Auto gefahren und fuhr da lang und dachte, okay, was passiert, wenn ich in diese Region komme? Stehen da Polizisten, sagen sie zu mir und tschüss, was passiert, wenn ich in die Stadt reinfahre? Es waren tatsächlich viele Polizisten, ich wurde nicht angehalten, manche Autos wurden angehalten. Ich habe in der Stadt selbst, ich war nur in der Stadt, nicht außerhalb, relativ einfach auch recherchieren können. Natürlich mit den üblichen bösartigen Kommentaren, ah ja, was macht da die Ausländerin, ah, jetzt kommen die Spione und die Agenten und die NATO steht vor der Tür. Und aber grundsätzlich konnte man sich relativ frei in der Stadt bewegen. Ich wurde auch nicht verfolgt. Der Gouverneur hat mir nicht eine Person noch an die Seite gestellt, die mich sozusagen begleitet. Und somit konnte ich da einen relativ guten Einblick bekommen. Aber es war natürlich sehr angespannt, das Ganze, weil ich eben nicht wusste, was da überhaupt vor sich geht und man nimmt alle möglichen Dokumente mit. Man ist immer wieder in Kontakt mit der Redaktion, mit dem Anwalt, mit der Familie und sagt, da und da bin ich jetzt und das mache ich jetzt, damit, wenn dann was ist, klar ist, wo ich mich zuletzt aufgehalten habe. Und das ist ein total anderes Arbeiten, als ich das sonst gewohnt war und Russland war noch nie besonders einfach für Journalisten.
Du hast auch das fand ich in dem Text ganz spannend und das machst du auch sehr oft. Ich lese deine Reportagen sehr, sehr gerne, weil die diesen Wandel und diese Skepsis in der Gesellschaft auch gegenüber dir immer wieder sehr gut reflektieren und du auch immer Zitate einbaust von Leuten, was sie dir auch sozusagen an den Kopf werfen. Du hast ja auch zum Beispiel in deinem Text über die Zukunftsausstellung in Moskau so einen Abschnitt gehabt, wo es darum ging, dass Leute nicht mit dir reden wollen. Würdest du denn, wenn wir darauf noch einmal so ein bisschen zurückkommen, sagen, dass sich das so mit Februar 2022 schlagartig geändert hat oder ob das auch so schon ein langwieriger Prozess war, wie Leute dir gegenüber und anderen Journalistinnen gegenüber verhalten haben?
Es hat sich auf jeden Fall 2022 geändert, denn früher war das Interesse größer an einem selbst. Früher habe ich mich vorgestellt und dann haben die Leute entweder ja oder nein gesagt und wenn sie ja gesagt haben, haben sie selber nochmal nachgefragt, warum man da ist und was einem irgendwie an Russland gefällt oder nicht gefällt. Und 22 wurde das tatsächlich fast schon schlagartig anders, weil natürlich die Medien, also die staatlichen Medien, ausländische Journalisten als Spione bezeichneten und die Gesetze wurden auch so gemacht, also sind vor allem auch Gummiparagraphen. Die Leute wissen gar nicht, was sie machen dürfen und was dann passiert. Und da sie das nicht wissen, haben sie gewisse Sorgen und Ängste und reden dann lieber gar nicht, weil dann kann ihnen in dem Sinne auch nichts passieren, denken sie. Und da war es dann schon so, dass die Leute sehr skeptisch waren, dass ich mich viel mehr erklärt habe, auch gesagt habe, ich bin die und die und ich lebe seit so und so vielen Jahren da, ich interessiere mich dafür. Also ich habe immer so einen Vortrag gehalten. Und dann konnte es passieren, dass die Leute dann sagen, okay, die scheint ja irgendwie einigermaßen in Ordnung zu sein, ich spreche mal mit ihr. Und dann musste man natürlich auch viel mehr auch den Leuten erklären, dass man sie auch schützt, dass ich den richtigen Namen nicht schreibe, geschweige denn den Nachnamen, dass ich gewisse Dinge nicht erwähne, sondern dass es mir tatsächlich um Inhalte geht, was sie da zu berichten haben. Und das macht es so ein bisschen mühsamer natürlich. Mhm. Und bei bestimmten Themen, und das sind Themen wie Krieg, Tod im Krieg, sonstige Veränderungen im Leben, was mit dem Krieg zu tun hat, machen die Leute total dicht. Also da muss man sozusagen die Person fast schon kennen oder eine andere Person kennen, die diese Person kennt, die dann mehr Vertrauen hat und sagt, okay, ich spreche darüber. Straßenumfragen sind schwieriger geworden. Mhm. Zumal auch bei Straßenumfragen schon oder nach Straßenumfragen schon Leute auch angeklagt worden waren und sich vor Gericht verantworten mussten.
Für das, was Sie gesagt haben, dann während der Straßenumfrage.
Genau.
Das ist ja dann, also wenn ich mir das vorstelle, du fährst dann auf Reportage, du musst irgendwie schauen, dass du sicher bist, bist immer in Kontakt, musst dann auch, hast viel mehr Mühe, mit den Leuten zu sprechen. Dann hat man auch irgendwie noch so diese Angst oder auch einfach dieses schlechte Gefühl, dass man vielleicht auch irgendwie schlechte Erfahrungen macht und die Leute sich auch gar nicht so gut einem gegenüber verhalten. Wo nimmst du denn, oder wo hast du all diese Jahre auch diese Kraft hergenommen, trotzdem diesen Job weiterzumachen, trotzdem rauszufahren und diese Leute zu treffen, obwohl es auch für dich gefährlich war und auch für die Leute selbst dort vor Ort?
Weil ich Journalistin bin, Korrespondentin bin und das immer wichtig fand, vor Ort zu sein und mit den Leuten zu sprechen und auch zu erklären, was passiert eigentlich im Land. Russland wird immer mehr zu einer Blackbox. Natürlich auch, weil es sich selber verschließt und isoliert und auch, weil es immer weniger Leute dort gibt. Ich bin jetzt weg. Ich kann zwar immer noch lesen und telefonieren, aber ich sehe es nicht, was da los ist. Und ich fand es wichtig, dass man dort ist und dass man das sieht und dass man gewisse Dinge versucht und sich auch immer wieder sagt, trotz des Frustes, und der war schon auch recht groß bei manchen Sachen, ich versuche es nochmal, ich rufe da nochmal an, ich schreibe die Person nochmal an, vielleicht nehme ich einen Umweg, um dorthin zu kommen und in diese Person zu gelangen. Ich erkläre mich noch mehr und ja, es ist frustrierend, es ist sehr mühsam, es macht auch wütend zum Teil, weil man denkt, ich habe ja eigentlich ein völlig ja normales Thema. Also es war auch bei gar nicht so heiklen Themen zum Teil ein Problem. Und irgendwann mal klappt es und dann freut man sich und kann auch darüber etwas zeigen und erklären, was in den Leuten vorgeht, was sie umtreibt, wo sie sich Sorgen machen und wie sie das Leben sehen.
Jetzt waren ja du und der Mann zum Beispiel auch schon zusammen, da konntet ihr euch auch viel austauschen, aber wie war insgesamt über die Jahre auch der Austausch mit anderen Kolleginnen, auch mit russischen Kolleginnen oder auch ausländischen Journalistinnen? Ist man da eher zusammengewachsen in der Zeit, in der es auch immer weniger geworden sind?
Auf jeden Fall. Es war schon immer ein großer Zusammenhalt zwischen den Korrespondenten da und seit Februar 22 ist es noch größer geworden, weil man letztlich dieselben Sorgen hatte und dieselben Fragen und sich auch austauschen wollte. Und dann gab es auch Krisensitzungen zu neuen Gesetzen. Man hat versucht herauszufinden, was bedeutet das auch für uns, für unsere Arbeit. Und man hat zusammen gelitten, auch an der Situation. Und da war der Zusammenhalt schon sehr groß. Und aber es werden halt einfach immer weniger Journalisten vor Ort. Und das macht die Lage noch trauriger, als sie ist.
Und du kannst ja auch unter anderem Leute persönlich, die dann auch für Zeiten inhaftiert worden waren.
Ja, also vor allem eben Evan Gershkovich, der wegen Spionage einsaß, mittlerweile frei ist, weil er ja letztlich als Geisel festgehalten worden war und dann bei dem großen Gefangenenaustausch sozusagen in die Freiheit gelassen wurde, das macht natürlich schon was mit einem, weil man sich dann natürlich Sorgen macht um den Menschen an sich und sich auch selber fragt, weil man ihn ja auch kennt und weiß, wie der arbeitet. Und der arbeitet letztlich ähnlich wie wir alle. Und dann fragt man sich, was hat er falsch gemacht? Was muss ich anders machen? Wo hat er vielleicht einen Fehler begangen? Was kann ich vermeiden? Und das sind schon solche Gedanken, die sich immer wieder im Kopf bewegen. Und das ist auf Dauer einfach belastend.
War es da für dich dann eine große Stütze, dass dein Mann auch Journalist war? Oder war es dann eher sozusagen eher eine doppelte Gefahr für die Familie?
Also es war auf jeden Fall eine Stütze, weil man sich immer wieder austauschen konnte. Also als Gefahr habe ich das nicht gesehen, weil wir letztlich beide unseren Job gemacht haben und beide uns auch dann quasi auffangen konnten und besprechen konnten, was kannst du bei dem Thema machen oder bei der Reise machen, was kann ich dazu beitragen, dass das irgendwie sicherer ist. Und es war auch, früher haben wir tatsächlich auch Reisen zusammen gemacht. Und das haben wir zuletzt nicht mehr, weil immer jemand auch da sein sollte, der beim Kind ist, falls dann doch etwas passiert.
Du hast ja auch mal erzählt, dass ihr das dann auch so mit den Akkreditierungen gemacht habt, dass die nicht am gleichen Tag auslaufen durften. Vielleicht kannst du auch noch ein wenig erzählen, wie auch diese Behördengänge abgelaufen sind.
Gut, bei der Akkreditierung hatten wir in dem Sinne wenig damit zu tun, wann die ausgegeben werden. Es gab einfach ein Datum und bei ihm ist das etwas früher als bei mir gewesen. Oder etwas später, je nachdem, wie man sieht. Und früher bekamen wir die Akkreditierung für ein Jahr. Das war schon, fand ich damals, immer mühsam, dorthin zu gehen und die Dokumente abzugeben. Und seit 22, weil Deutschland ein unfreundliches Land ist in den Augen der Russen, müssen wir alle 3 Monate dorthin. Das heißt, kaum hat man eine neue Akkreditierung bekommen, muss man sich schon um die nächste kümmern. Man muss zum Außenministerium und die Dokumente einreichen. Man hat durchaus alle 3 Monate die Sorge, verlängern die jetzt das Dokument oder nicht? Was passiert möglicherweise, wenn sie es nicht verlängern? Und die haben auch immer wieder unterschiedliche Ausgabedaten gehabt. Wenn alles gut lief, dann hatte man das schon 2 Wochen, bevor die alte abgelaufen ist. Wenn es nicht so gut lief oder sie vielleicht einem etwas sagen und zeigen wollten, gaben sie das praktisch 1 Tag vor Ablauf und dann musste man noch mit der Neuakkreditierung zum Migrationsamt, um das Visum zu verlängern, dort nochmal die Prozedur, dass man den Leuten sagt, hier bin ich, hier sind meine Dokumente und dann erzählen sie einem, ach ja, ja, heute funktioniert unser Drucker nicht oder wir finden ihre Registrierung im Computersystem nicht. Und solche Sachen, dass man dann schon auch das Gefühl hat, das ist Schikane, das ist nichts weiteres. Und sie beklagten sich auch immer wieder so quasi, ja, wir haben so viel zu tun. Dann denke ich ja, das sind einfach sehr unangenehme Momente und das eben alle 3 Monate.
Das dann natürlich auch einfach noch dazu kommt, zu der ganzen psychischen Belastung des Journalistenseins in so einem Land. Vielleicht können wir noch ein wenig darüber reden, wie es denn sozusagen wie du es auch irgendwie privat als Privatperson innerlebt hast in den letzten Jahren, auch in Moskau. Hattest du denn das Gefühl, dass irgendwie vielleicht auch mit deinen Freundinnen, Bekannten oder anderen Leuten, dass sich da noch Räume ergeben haben, frei zu sprechen miteinander? Oder sind die auch über die Zeit verschwunden, dass auch Leute, die vielleicht eher progressiver eingestellt waren, mehr Angst bekommen haben über die Zeit?
Es kommt darauf an, welche Leute man betrachtet. Es sind ja sehr viele Leute weggegangen, auch unsere Freunde und Bekannten. Auch russische Freunde und Bekannten, die einfach es nicht mehr ausgehalten haben oder gesagt haben, ich habe hier keinen Job, meine Firma, die ausländische, bei der ich gearbeitet habe, ist weg, ich muss auch weg. Oder ich sehe keine Zukunft für meine Kinder, ich gehe. Und das ist schon so ein Punkt, wo man dachte, okay, man verliert Freunde. Dann sind natürlich auch Freunde im Land geblieben und sind bis heute da, die verstehen, was passiert und die daran leiden. Bei ihnen ist es auch traurig und auch jetzt ist es für mich traurig, dass man auch nicht da ist und nicht schnell irgendwie zu einem Tee vorbeikommt und miteinander reden kann, weil es ihnen einfach nicht gut geht. Und dann gab es auch Bekannte, bei denen man total enttäuscht und irgendwo auch entsetzt war, weil man verstanden hat, dass uns nichts verbindet, dass sie ganz andere Werte offenbar pflegen, als ich immer gedacht habe. Und manche sah man dann und grüßte noch, Bei anderen ist die Bekanntschaft quasi verloren gegangen. Ja, was irgendwie auch nachvollziehbar ist. Am Anfang des Krieges dachte ich noch, man muss viel mehr seine Position erklären, man muss mehr im Dialog bleiben, man muss miteinander sprechen. Hatte da auch Streit und Konflikte. Und irgendwann mal versteht man, es bringt eigentlich gar nichts. Es ist sehr emotional beladen und Argumente bringen da nichts. Und es sind nur propagandistische Sprüche, wo nichts dahinter steckt. Und man kommt nicht mehr in die Leute ran, dass man seine Kraft dann für was anderes investiert. Und dann gehen auch solche Bekanntschaften.
Was ja auch schade ist, noch ein wenig gruselig zu sehen, dass sozusagen nicht nur bei den Protagonistinnen, die du triffst, sondern auch bei Leuten, die du vorher kennst, auf einmal diese Staatspropaganda so gegriffen hat.
Ja, das ist tatsächlich auch erschreckend und entsetzlich. Und man, ja, ich hatte auch sehr viele Ekelgefühle irgendwann mal auch, dass man dachte, das kann nicht sein. Warum erreicht euch das nicht? Da sterben Menschen, da sterben Kinder, die sind so alt wie eure Kinder. Und die Leute lassen das einfach nicht an sich heran.
Wir hatten auch schon gesprochen und du meintest, dass es für dich auch total schwierig war, sozusagen auch diese persönlichen Gefühle, die du ja auch alle einfach als Person, die einen Bezug hat zu Russland, auch familiär fühlst, von deinen journalistischen zu trennen. Vielleicht kannst du da noch ein wenig drüber erzählen.
Ich persönlich finde, dass man so ein bisschen die journalistische Distanz verloren hat, weil man ja letztlich ein Teil dessen wurde, was dort passiert ist. Man war im Februar 22 total, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Es wurde einem der Boden unter den Füßen gerissen. Und man konnte nicht einfach von außen auf die Situation blicken und sagen, im Kreml wurde das und das entschieden und das hat es für Auswirkungen, sondern man war ja persönlich auch irgendwie angegriffen in seinen Grundwerten und in der Gewissheit, dass so etwas eigentlich gar nicht passieren darf. Und ich fand es schwierig, da quasi wie so ein bisschen zurückzugehen und zu sagen, ja, ich beschreibe jetzt die Situation. Natürlich habe ich das gemacht und man funktioniert auch in der Situation und man betrachtet gewisse Dinge auch ganz analytisch und sachlich. Aber in ruhigeren Momenten überkommt es dann ein und man sieht tatsächlich diese Gewalt und die Auswirkungen der Gewalt, die letztlich gut geheißen wird von der Regierung, weil sie sie ja auch ausübt. Und die Leute tragen sie mit. Und man versteht auch, dass die ganze Gesellschaft viel aggressiver wird über die Zeitperiode. Und man will irgendwie auch nichts damit zu tun haben, aber ist ja doch da und geht Gespräche ein und lebt ja da auch. Und ich fand das schwierig auch, sozusagen das Leben zu genießen, wenn man irgendwie durch den Park spaziert und alles ist schön, das Wetter ist schön und irgendwie ist diese Lebensfreude nicht ganz vorhanden, weil man dann denkt, dieses an sich schöne Land und mit vielen freundlichen Menschen vollzieht so etwas Unvorstellbares.
Und dann will man ja auch währenddessen noch eine Tochter großziehen in all diesem Chaos.
Ja, die hat, glaube ich, einiges für sich mitgenommen aus all den Jahren. Ich hoffe nicht nur Schlimmes.
Was willst du denn sagen? Wie war das für dich? Deine Tochter war ja ungefähr 5 Jahre alt, als der Krieg angefangen hat. Sie ist jetzt 9, meinst du? Wenn draußen der Krieg tobt, aber man eigentlich nicht so richtig drüber reden darf, wenn man nicht zu Hause ist, wie erklärt man das seiner Tochter?
Grundsätzlich war ich immer der Meinung, dass man auch mit Kindern völlig normal sprechen kann, was um einen herum passiert. Und zwar immer und überall. Und dann stellt man über die Zeit fest, es geht nicht überall, weil es einfach zu gefährlich ist. Und als sie dann auf dem Spielplatz solche Sachen erzählte, wie weil Putin den Krieg begonnen hat, muss meine Mama arbeiten, ich kann nicht so lange draußen bleiben, denkt man schon darüber nach, was das bedeutet und was das für Konsequenzen haben könnte. Oder wenn sie auf die Idee kommt, blau-gelb angezogen durch die Straßen Moskaus zu laufen. Und man sagt dann irgendwann mal, liebes Kind, du kannst alle möglichen Fragen stellen, aber bitte nicht draußen, wenn alle Leute zuhören, sondern wenn wir zu Hause sind. Und eigentlich wollte ich das immer vermeiden, weil ich zu Sowjetzeiten aufgewachsen bin und da gab es das auch schon, dass man gesagt hat, drinnen ja, draußen bitte nein. Und ich dachte, es kann nicht sein, dass mein Kind auch in diesem Paradigma aufwächst.
Und das war dann noch einer der Gründe für dich zu sagen, vielleicht reicht es jetzt doch.
Ja, mit einer der Gründe, weil sie ja natürlich größer wird, mehr versteht, mehr auch sieht, lesen kann, was an den Bushaltestellen steht oder was ihre russischen Freundinnen in der Schule singen müssen. Und dazu stellt sie auch Fragen und sagt, die singen da über den Sieg. Was ist überhaupt der Sieg?
Du bist ja jetzt gerade nicht mehr in Russland, hast das Land verlassen und hast aber dann sozusagen für uns noch in der Wochentat, wo wir sehr, sehr, sehr froh darüber waren, den ich auch schon am Anfang erwähnt, diesen sehr schönen Abschiedstext geschrieben. Und da ist ein Satz hängen geblieben. Das ist ja ein Brief sozusagen an Russland. Und da klagst du, Russland, du raubst mir das Ich. Und hast du in der Hoffnung, dass du dein Ich irgendwann zurückbekommst?
Es ging in dem Text gar nicht auch so sehr um mich. Es war auch allgemein gesprochen, dass dieses Land so viel macht, um den Menschen die Selbstentfaltung zu nehmen letztlich. Es raubt die Räume zur Selbstentfaltung und damit auch das Ich irgendwo. Und viele Menschen können nicht das machen, was sie gerne gemacht hätten, was sie gerne gefragt hätten, wie sie gerne gelebt hätten. Und das sagt der Satz vor allem aus. Mir hat das hoffentlich das Ich nicht geraubt, aber es hat mich sehr, sehr verletzt und ja, irgendwo auch zu Boden geworfen. Und ich glaube, ich befinde mich in so einer Art Trauerphase auch, weil mir das so viel genommen hat. Es hat mir den Job genommen letztlich. Es hat mir die Möglichkeit auch genommen, weiter im Land zu sein und das Land kennenzulernen, auch die Landschaften dort kennenzulernen, die ja wirklich sehr schön sind. Und das muss ich, glaube ich, verarbeiten. Aber es hat mein Ich auch irgendwo gestärkt, dass man sagt, es war eine Situation, die ich mir nie hätte vorstellen können, dass es sie so gibt. Und man kann darin leben und man kann mit der Situation leben und auch beschreiben, letztlich, warum es dazu kam und was es mit den Menschen macht. Manchmal dachte ich, ich kenne gewisse Dinge aus Schulbüchern oder überhaupt aus Büchern aus vergangenen Zeiten. Und plötzlich ist man wie eine Figur in so einem Buch und das ist kein Buch, das ist die Realität und das ist ziemlich krass, das festzustellen.
Inna, ich wünsche dir alles, alles Gute für alles, für deine Zukunft und auch für deine Familie und für alles Weitere. Vielen, vielen Dank für die Arbeit, die du geleistet hast für uns, für die Taz und auch für alle anderen Medien, für die du jemals geschrieben hast aus Russland. Das war's für heute mit der Podcast-Folge. Wir danken auch Daniel Fromm für die Produktion und Janset Ichpina für die redaktionelle Betreuung. Und bei Lob, Kritik und Anregung schreibt uns doch gerne an fernverbindung@taz.de. Wir freuen uns über jede Nachricht. Und liked und teilt doch gerne diese und auch alle anderen weiteren Folgen mit euren Bekannten, mit euren Familienmitgliedern oder Freundinnen. Und wir freuen uns natürlich besonders, wenn ihr uns unterstützt über Taz zahle ich, das ist das freiwillige Bezahlmodell der Taz, damit auch weiterhin alle Inhalte wie dieser Podcast zum Beispiel kostenlos zur Verfügung gestellt werden können. Und nächste Woche begrüßt euch im Podcast Fernverbindung meine Kollegin Tanja Tricarico. Tschüss!
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.